Wir hatten eine Lodge und dann haben die gesagt, wir haben abends Sundowner oben auf dem Berg quasi drauf und dann sind wir diesen Berg hochgetrammelt. Kerstin hat gedacht, jetzt...
Und nicht nur einmal, ne? Ich musste da dann in den nächsten Tagen immer wieder hoch.
Und dann sind wir da oben angekommen und es eröffnete sich dieses ganze Damara-Land und es war wirklich ein Traum. Also es hat mich absolut verzaubert. Da habe ich auch sehr, sehr viele Bilder gemacht und eins der Bilder habe ich jetzt in groß ausgedruckt bei mir zu Hause hängen. Und es ist wirklich ein Traum für Fotografen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reisen, die prägen Podcast. Heute sprechen wir über Namibia und dazu habe ich zwei wunderbare Kolleginnen heute bei mir. Einmal Kerstin, hallo.
Hallo, hallo.
Und Anja ist da, hi.
Hi.
Wir sprechen über eure Dienstreise. Das Schöne an der Geschichte ist, ich kenne euch beide auch privat und deswegen habe ich auch so ein bisschen so das, ich sag mal, das Vorgeunkel gehört, bevor ihr aufgebrochen seid, weil ihr seid ja vom Typ her ein bisschen unterschiedlich beim Aufbruch gewesen. Kerstin, du bist schon mehrfach in Afrika gewesen. Wo warst du überall so bisher?
Ja, ich war zumindest im Norden, Osten und Süden des Kontinents schon sehr, sehr häufig und hoffentlich kommt dann jetzt im Winter der Westen dazu. Ich liebe es zu reisen, aber mein Herz schlägt für Afrika. Und es gibt ja diesen Spruch, you may leave Africa, but Africa will never leave you.
Und deswegen hast du auch viel von der Namibia-Reise gleich noch mit zu erzählen. Und Anja, du warst das allererste Mal in Afrika.
Genau, ich war das allererste Mal in Afrika und habe mir 1000 Gedanken gemacht. Zum Leid von Kerstin.
Und mehr als 1000.
Genau, und nichts davon ist eingetroffen, also ja.
Das ist schon mal gut. Ich meine, ihr seid ja auch beide heil wieder zurückgekommen. So viel genau, können wir schon mal als Linie drunter ziehen. Ihr seid durch Namibia gereist, es gab viele schöne Momente. Ich habe das bei Instagram bei euch beiden auch immer mal verfolgt. Da gab es wunderschöne Einblicke. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Vielleicht sprechen wir sogar mal über deine Sorgen. Was hast du denn für Sorgen? Vielleicht ist das ja unseren Kunden auch dann gar nicht so fern.
Okay. Also ich habe mir zuerst Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir stecken bleiben, was passiert, wenn wir einen platten Reifen haben, wie lang sind die Strecken, was ist, wenn wir keinen Handyempfang vor Ort haben, weil das wird ja immer gesagt, man hat keinen Handyempfang, ist das ein Problem, was werden wir sehen, was gibt es zu essen, das Essen war für mich auch ganz, ganz wichtig. Genau, also das waren eigentlich so, wie sind die Straßenverhältnisse, das waren eigentlich so meine größten Gedanken.
Und wie hast du Anja dann beruhigt bekommen? Hast du einfach gesagt, das wird schon, wir kennen da wen? Oder?
Ja, ich habe meinen Standardspruch gesagt und der ist, es geht immer irgendwie weiter. Und wenn du einmal da bist, wirst du diese Sorgen verlieren. Und zwar schnell, innerhalb von 1 bis 2 Tagen.
Hat es 2 Tage gedauert? Oder?
Eigentlich noch nicht mal tatsächlich. Also es ging dann doch schneller. Wobei es gab zwischendurch manche Strecken, da habe ich mir gedacht, ach herrje. Also durch irgendwelche, mitten durch irgendwelche Flussbetten hindurch oder wir hatten plötzlich tiefen Sand. Wir sind auch tatsächlich einmal stecken geblieben, also es sind viele Dinge passiert, aber wir haben uns am Flughafen eine MTC-Handykarte gekauft. Das würde ich auch jedem empfehlen, denn, also auf jeden Fall auch am Flughafen. Es gibt auch eine, die kann man von Deutschland aus buchen, die ist aber nicht so, da ist das Netz nicht so gut abgedeckt wie bei dieser MTC-Karte. Und wir hatten tatsächlich eigentlich fast überall Netz. Also ich glaube, wir hatten mal ganz, ganz kurze Streckenabschnitte, wo wir vielleicht mal eine halbe Stunde keinen Handyempfang hatten und ansonsten hatten wir überall Handyempfang. Und das hat mich sehr beruhigt und es hat uns tatsächlich einmal auch wirklich geholfen.
Ja, sehr gut. Perfekt, dann haben wir schon mal den ersten Tipp. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen auf eure Reiseroute. Kerstin, wie ist das verlaufen? Also wie sah eure Reise im Prinzip aus? Muss jetzt nicht jede einzelne Station sein, aber was war so euer Trip?
Ja, es gibt in Namibia ja 3 klassische Reiserouten. Das eine ist die Einsteigerreise, die dann Windhoek, Sossus, Vleeswakopmund, Etosha und wieder zurück ist. Die zweite geht weiter in den Süden zum Fish River Canyon und dann gibt es die dritte Route über den Caprivi-Streifen. Aber Anja und ich haben jetzt natürlich keine klassische Route genommen, denn wir haben die Reise auf den Bedarf von Umfulana angepasst. Welche Unterkünfte kennen wir noch nicht oder welche wollen wir nochmal besuchen oder wollen wir endlich mal sehen? Welche Regionen können wir neu erkunden und wo und was gibt es etwas Neues? Und darauf haben wir die Route abgestimmt. Und das heißt, ganz grob gesagt, sind wir von Windhoek Richtung Westen gestartet über das Erongo-Gebirge und das Damara-Land in die Hoanep Valley-Region. Und von dort über den Etosha in den Norden des Landes, in den Caprivi-Streifen, dann nach Botswana in den Chobe-Nationalpark und zum Schluss nach Vic Falls in Simbabwe.
Wie war das denn generell, das reine Unterwegssein, das reine Fahren? Ich meine, das war eines der Sachen, die dich am meisten Sorgen gemacht hat. Wie sind die Straßenverhältnisse? Wie war es denn dann am Ende?
Also ich bin gelangweilt, wenn ich jetzt in Deutschland umherfahren muss. Ich finde das ganz schlimm. Kerstin hat mir das vorher auch gesagt und da habe ich gesagt, du spinnst. Das glaube ich dir nicht. Und es war aber tatsächlich, also die Straßenverhältnisse sind so, wie man sagt. Ich glaube, 20% der Straßen sind nur asphaltiert, der Rest nicht. Es ist alles Schotterpiste und teilweise, wenn man zu den Lodges abbiegt von der breiten Schotterstraße, dann wird es auch manchmal noch mal wirklich wild. Also wir hatten teilweise Strecken, da lagen dann, ich sag mal, Felsbrücke oder Steine auf dem Weg. Wie gesagt, es ging durch Flussbetten. Aber es hat schon, also ich habe immer gedacht, oh nein, ich schaffe das nicht. Und beim ersten Weg war es wirklich, wir hatten direkt am ersten Tag so einen Weg. Und da habe ich zu Kerstin gesagt, nee.
Das geht keine 3 Wochen gut.
Ja, genau. Und man gewöhnt sich dann aber so dran. Und hinterher macht es auch Spaß. Also wir sind dann teilweise wirklich Wege hochgefahren. Da habe ich zu Kerstin gesagt, das geht doch jetzt nicht. Und es ging immer alles und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Es ist ja wirklich so, man sagt ja, der Weg ist das Ziel in Namibia und dem kann ich nur zustimmen, weil man sieht, auf einmal läuft eine Giraffe am Straßenrand entlang oder der Elefant kreuzt die Straße. Man achtet gar nicht so darauf wie in Deutschland, wie lange man fährt. Also hier, ich finde es ganz furchtbar, wenn wir nach Italien in den Urlaub fahren und man fährt so 10 Stunden Autobahn. Und das hat man in Namibia gar nicht. Also man achtet gar nicht so auf die Zeit, sondern genießt die Landschaft. Und ich habe irgendwann angefangen, nur noch Straßenfotos zu machen, weil ich zu Kerstin gesagt habe, die Landschaft ist so, so schön. Und Kerstin sagt dann auch so, Anja, hör auf, diese ganzen Straßenbilder zu machen, du machst damit nichts
also
mehr.
Also es waren nicht Hunderte, es waren Tausende. Ne? Und ich habe irgendwie gedacht, dieses Bild hast du schon ungefähr 25 Mal, aber ja.
Aber es hat mich wirklich beeindruckt. Also schon diese Fahrt durch diese Landschaft, die sich immer wieder verändert hat, was wirklich besonders war. Ja, und am Ende, Kerstin hat schon recht, also am Ende bin ich mit 10.000 Bildern nach Hause gegangen und davon waren, glaube ich, 3.000 Straßenbilder.
Aber also mehr Werbung für Selbstfahrer in Namibia gibt es ja im Prinzip jetzt gar nicht. Ja. Also wenn man sagt, dass allein diese Strecke so toll ist.
Und ich schicke auch ein kleines Stoßgebet zum Himmel, dass das immer so bleibt in Namibia und dass sie nicht anfangen zu asphaltieren. Weil ich persönlich, ich könnte für den Rest meines Lebens auf den Pisten von Afrika in einem dicken Allradfahrzeug fahren und ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen, als das zu tun.
Schön. Jetzt seid ihr ja auf dieser ganzen Strecke dann auch in verschiedene Unterkünfte angekommen. Was waren so die ersten Ziele, die ihr angesteuert hattet? Also wo seid ihr das erste Mal untergekommen? Wie war das im Prinzip? Wir hatten ja den Moment des ersten Ankommens aus dem Flieger. Wie ist dann im Prinzip die erste Unterkunft gewesen?
Wir haben im Erongo-Gebirge gestartet. Das ist, um es kurz zu erklären, das Land der gigantischen Granitmurmeln. Das sieht wirklich so aus, als hätte ein Riese tonnenschwere, riesige Kieselsteine aufeinander gestapelt und die je nach Sonneneinstrahlung ihre Farbe verändern. Es ist eine ideale Region für Wanderungen und der perfekte Ort, um den afrikanischen Sternenhimmel zu bewundern. Und wir waren in einer wunderschönen Lodge, in der Ai-Aiba Lodge im Erongo-Gebirge und hatten da ein kleines Abenteuer mit Anja und ihren Bedenken zu Insekten in Namibia.
Inwiefern? Was ist passiert?
Ja, also ich saß auf dem Bett und dachte, was ist denn das an der Wand? Und habe Kerstin gefragt, Kerstin, was ist das da an der Wand? Und Kerstin stand auch in der Nähe. Ich fand es riesig, es war weiß, es war riesig.
Es war nicht riesig.
Also es war aber schon groß.
Wollen es war mittelgroß, wir treffen uns in der Mitte. Ja.
Genau. Und dann haben wir uns das angeschaut und waren beide sicher, okay, es ist einfach, sie sah schon eklig aus, das ist eine Spinne, eine weiße, wir bringen sie raus. Und wie es so passiert, also das Glas, mit dem wir sie rausbringen wollten, war wirklich so 2 Meter entfernt und wir haben uns nur kurz umgedreht und die Spinne war weg. Und
was bei Anja eine kleine Attacke ausgelöst hat.
Genau, und dann dachte ich, okay, wo ist diese Spinne jetzt hin? Kerstin sagte, sie ist nach unten gekrabbelt, das heißt, sie wäre irgendwo mitten im Zimmer. Ich hatte die Hoffnung, sie ist vielleicht ins Strohdach gekrabbelt und sie wäre einfach raus. Und dann haben wir dieses Zimmer auf den Kopf gestellt und Kerstin sagte noch zu mir, ich gehe erstmal raus. Und dann war ich da mit dieser Spinne alleine. Und habe sie auch nicht gefunden, dann bin ich rausgegangen und dann sagt Kerstin, ja, es könnte auch ein Skorpion gewesen sein. Und ich so, super, und was genau machen wir dann jetzt? Aber ich war mir eigentlich sicher, es war eine Spinne, nur um ganz sicher zu gehen, ich hatte so ein Mückenwurfzelt mit, weil ich nicht sicher war, ob es überall diese Moskitonetze so, über dem Bett
das
gibt.
Das stellt man aufs Bett und ist dann eingepfercht in so ein komisches kleines Zelt, genau, in dem man sich nicht bewegen kann.
Also ich passte da wunderbar rein, aber ich habe mein Mückenwurfzelt ausgeworfen Und ich habe unter diesem Wurfzelt geschlafen.
Und ich habe Tränen gelacht. Das genau. Auch mal in die Umfulana-Gruppe gestellt.
Aber ich war sicher vor der Spinne. Also.
Sehr gut, ja. Hey, aber konntest du denn, ich sag mal, das, was Kerstin gerade schon so malerisch skizziert hat, dann trotzdem noch genießen, die Landschaft drumherum?
Ja. Ja, also tatsächlich, nachdem wir uns oder ich mich kurz beruhigt hatte, saßen wir draußen und es war mittlerweile schon später Abend, also ich glaube 10, 11 Uhr. Und dann haben wir auch gesehen, an der Hauswand war ein ähnliches Tier, es war auf jeden Fall eine Spinne. Also wusste ich, okay, wir haben es nur mit einer Spinne zu tun. Und dann haben wir, ich weiß nicht wie lange, vor diesem Sternenhimmel gestanden.
Der war sensationell, wunderschön, Sternschnuppen gesehen.
Also Wahnsinn, haben diesen Sternenhimmel beobachtet, haben versucht 1000 Fotos zu machen, man schafft das aber gar nicht, das einzufangen. Weil in Namibia siehst du die Milchstraße und das ist einfach ein ganz anderer Sternenhimmel als hier. Ganz, ganz anders.
Wie eine Kuppel, die sich über dich legt. Wunderschön, ja.
Ja, und die Sterne scheinen so zu schweben. Also es sieht so aus, als würden die so unterschiedlich, an so unterschiedlichen Fäden hängen. Also es ist so
3D. Du siehst richtig Bewegung am Nachthimmel.
Genau, genau. Also wunderschön. Und wir standen da, ich weiß gar nicht, wie lange wir immer vor diesem Sternenhimmel saßen und standen.
Dann lass uns doch noch ein bisschen weiter. Wir sind gerade so schön in den ganzen Highlights unterwegs, in diesen kleinen Anekdoten zu der Spinne. Was waren weitere Highlights von euch, wo ihr auch sagen würdet, das muss man gesehen haben? Klar, den Nachthimmel, den kriege ich dazu, die langen Straßen. Aber was habt ihr noch?
Wir haben eine neue Region uns angeschaut, das Hohe Neb Valley. Das ist mein Favorit auf der Reise gewesen, zumindest für den namibischen Teil. Und das ist eine ganz raue und abenteuerliche Wildnis am Ende der Welt. Das ist wirklich inmitten einer trockenen und lebensfeindlichen Wüste aus Staub und Felsen und Sanddünen zieht sich ein langes Band dann aus Bäumen und das ist der Huanip River, der dort fließt. Dann entlang des Flussbettes sieht man halt dann Palmen und viel grüne Vegetation und hier leben auch Wüstenlöwen und Wüstenelefanten, die man allerdings nur mit sehr, sehr viel Glück sehen kann. Das ist aber wirklich eine Region, die ein echter Tipp für Namibia-Kenner ist, die glauben, Namibia kann sie nicht mehr überraschen. Hier gibt es keine Straßen, da gibt es keine Schilder, keine Tankstellen und hier gibt es auch keinen Handyempfang. Aber es ist eine sensationell sehr spezielle, wundervolle Landschaft. Der einzige Nachteil ist, die Unterkünfte, es sind nur sehr, sehr wenige, die da eine Konzession bekommen in dieser Region und die sind sehr, sehr hochpreisig.
Ah, okay. Aber ich sag mal, das ist so diese Richtung, eher wenn ich Namibia schon mal gesehen habe, wenn ich die Einstiegsroute schon mal gemacht habe, dann sollte ich mir das vielleicht auch nochmal vornehmen, weil... Das ist unentschlossenes Land.
Genau. Hier wollte ich natürlich unbedingt alleine fahren, weil es einfach wirklich nur noch wildes Offroad-Fahren ist. Da hat Anja aber im Vorfeld gestreikt. Und Anja?
Zu Recht. Also es war tatsächlich wirklich so. Ich habe gesagt, also ich habe mir das angeguckt. Ist wirklich langes Flussbett und mit vielen, also auch eine sehr bergige Region, muss man sagen. Und dann habe ich zu Kerstin gesagt, also das funktioniert hier nicht. Und
sie hat gesagt, ich fahre hier nicht alleine. Genau. Das hat sie gesagt. Also wir haben von der Unterkunft eine Beschreibung bekommen, die aber echt schwierig gewesen wäre.
Und man muss dazu sagen, die Unterkunft hat auch dazu geschrieben, dass man ein Satellitentelefon benötigen würde, was wir nicht hatten.
Ah, okay.
Und tatsächlich ist es so, also wir haben dann, ich habe Kerstin überzeugt, dass wir den Transfer buchen. Wir wurden dann abgeholt und es war tatsächlich so, wir sind anderthalb Stunden durch dieses Flussbett gefahren und wir hätten auf jeden Fall nicht den Weg gefunden. Also es war wirklich links, rechts, durch Wasser, durch tiefen Sand. Also das war spektakulär, aber als Selbstfahrer hätten wir den Weg hier
man
nicht
hätte
gefunden.
Einen Escort-Service nehmen können und das würde ich beim nächsten Mal nehmen. Das heißt, man wird mit einem Out abgeholt und jemand fährt vor.
Ja,
das perfekt. Wäre
eine Möglichkeit. Dann kann man sich ja nicht
dann, verfahren. Genau, die sind dann vom Fach sozusagen. Generell, ich finde gerade diesen Aspekt durchs Flussbett, durch Offroad. Wie viel Vorerfahrung brauche ich denn eigentlich als Autofahrer? Weil das klingt schon alles sehr wild, sage ich mal. Das ist sehr unbeständiger Boden. Oder muss ich mir keine Gedanken machen, das kriegt man hin?
Auf den klassischen Routen ist es kein Problem. Das kriegt man hin, auch ohne Allrad oder ohne große Allraderfahrung. Wenn man allerdings nach Epupa hochfährt oder eben in die Huanip River Gegend. Es gibt ein paar Gegenden in Namibia, da sollte man schon mal Allrad gefahren sein.
Also ein kleines bisschen Vorerfahrung kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir haben gerade diese tolle Landschaft angesprochen. Vielleicht können wir da mit reinnehmen. Anja, du fotografierst ja auch privat total viel. Du hast gerade schon mal angemerkt, den Sternenhimmel konnte man nicht so gut einfangen. Aber ich sag mal, alles, was so landschaftlich passiert ist, muss ja ein Paradies gewesen sein eigentlich für Fotografen.
Ja, also ich kann nur bestätigen, es ist tatsächlich ein Paradies für Fotografen. Nicht umsonst bin ich mit 10.000 Bildern nach Hause geflogen.
Und die sind nicht nur Straßenbilder.
Genau, es sind nicht nur Straßenbilder. Straßenbilder. Also ich hätte tatsächlich, man sagt ja, dass Namibia sehr landschaftlich geprägt ist. Jetzt war ich noch nicht in Südafrika und habe auch keinen direkten Vergleich, aber ich habe gedacht, okay, es sind auch vermehrt Landschaften und war dann echt überrascht, dass wir doch dann auch viele Tiere gesehen haben. Also wir haben zum Beispiel im Damaraland Wüstenelefanten gesehen und da ging das Geknipse dann los.
Und hat nicht mehr aufgehört.
Genau. Also es ist ein Paradies, wirklich. Also die Tiere, aus, dass man die wirklich ganz, ganz nah sieht, aber auch die Landschaften, muss ich sagen, die haben mich auch sehr, sehr geflasht. Also wir waren, was Kerstin sagte, bevor wir nach Hoher Nieb gefahren sind, waren wir im Damaraland unterwegs. Und das war mein Highlight tatsächlich. Da waren auch überall noch diese großen, runden, kugeligen Felsen. Und wir hatten eine Lodge. Da sind wir abends, das sah erstmal, die lag so ein bisschen wie im Tal. Es sah auch erstmal gar nicht so spektakulär aus. Und dann haben die gesagt, wir haben abends Sundowner oben auf dem Berg quasi drauf. Und dann sind wir diesen Berg hochgetrammelt. Kerstin hat gedacht, jetzt
und Wanderung. Nicht nur einmal, ne? Ich musste da dann in den nächsten Tagen immer wieder hoch.
Und dann sind wir da oben angekommen und es eröffnete sich dieses ganze Damaraland und es war wirklich ein Traum. Also es hat mich absolut verzaubert. Und auch da, das war schon, da habe ich auch sehr, sehr viele Bilder gemacht und eins der Bilder habe ich jetzt in groß ausgedruckt bei mir zu Hause hängen. Das hat mich total verzaubert und ich muss auch wirklich sagen, dass die Kamera war nur in Benutzung.
Geglüht.
Und es ist wirklich ein Traum für Fotografen. Landschaftlich als auch mit den Tieren.
Schön. Also lohnt es sich, die extra Kilo Gepäck auf sich zu nehmen und die Kamera einzupacken.
Ja, definitiv.
Dann lasst uns doch noch einen weiteren Stop mit reinnehmen, den ihr mitgenommen habt. Wir haben ja gerade einen kleinen Ort, den es noch gar nicht so gab, bisher bei Umfolana mit reingenommen. Lasst uns doch noch ein bisschen weiter entlang der Route ziehen. Wo habt ihr noch Halt gemacht?
Ja, wir haben ja mit Toscha Halt gemacht. Etosha ist übersetzt der große weiße Ort und der große weiße Ort ist das Herzstück des Etosha-Parks, das ist die Etosha-Pfanne. Das ist eine riesige weiße Salzwüste, die etwa ein Viertel des Parks ausmacht. Der Etosha ist für die meisten Namibia-Reisenden halt eine wichtige Station für Tierbeobachtungen. Da der Park außerhalb der Regenzeit sehr trocken ist, sind die Tiere gezwungen, in diesem Park an die natürlichen und an die künstlichen Wasserlöcher zu kommen. Und das ist auch die Art, in der man im Etosha-Safari unternimmt. Das heißt, man hält wirklich an den Wasserlöchern, um die Tiere zu beobachten. Da ist eine frühzeitige Buchung immer empfehlenswert, da der Park sehr ausgebucht ist. Es gibt zwar, man kann den von Norden, von Osten, Süden und Westen besuchen, aber es gibt auch zahlreiche Unterkünfte, aber dennoch sind die sehr schnell ausgebucht. Und hier haben wir auch ein Erlebnis zu erzählen, dass wir uns festgefahren haben. Wir sind zu einer privaten Lodge außerhalb des Etoshas gefahren und die lag auf einem Berg und es hatte wohl die Tage vorher geregnet. Wir waren da noch nicht im Etosha, haben den Regen nicht mitbekommen. Die Straßen waren sehr nass, es war schon mehr als Pfützen, also es waren schon riesige Wasserlöcher fast, durch die man durchfahren musste. Ich hatte den Spaß meines
Lebens. Ich wollte gerade sagen, Kerstin hatte tierisch Spaß und ich dachte nur, oh Gott, geht es gut? Das Wasser spritzte an dem Auto wirklich, wirklich sehr hoch.
Es war eine Riesenfreude, aber man musste immer wieder so Gates öffnen, Tore öffnen, um durchfahren zu können. Und dazu musste Anja aussteigen und ich musste natürlich anhalten. Und dann begab es sich, dass vor einem Tor eine riesige Wasserpfütze war und ich musste ja anhalten, konnte jetzt auch nicht mit Schwung durchfahren. Man konnte auch nicht rechts und links dran vorbeifahren, weil man durch dieses Tor musste und die Pfütze unmittelbar vor dem Tor war.
Aber es sah auch nicht so schlimm aus. Ich habe noch so gedacht, ach, das ist ja jetzt hier ein Klacks. Also das ist jetzt hier gar kein Problem.
Und Anja ist ausgestiegen, um das Tor zu öffnen und ich habe wieder Gas gegeben, um durchzufahren und habe schon nach, weiß ich nicht, 3 Metern gedacht, das geht nicht gut. Das war so tief, dass wir erstmal stecken geblieben sind. Dann habe ich ganz vorsichtig mich wieder rausgearbeitet aus diesem Loch, aber es war kein Durchkommen. Wir mussten ja durch das Gate, zur Lodge zu kommen.
16 Kilometer vor der Lodge. Also wir hatten also unser Ziel nach einer Langfahrt fast erreicht.
Und dann sind wir ein Stück zurückgefahren, um wieder Handyempfang zu bekommen, haben dann bei der Unterkunft angerufen. In unseren Reiseunterlagen stehen ja immer Notrufnummern und alle Nummern von den Unterkünften. Und haben dann um Hilfe gebeten und die haben dann auch gesagt, ja, dauert ein bisschen, aber es kommt jemand und so nach einer halben Stunde oder so, wir haben uns dann hingestellt und Musik gehört und eigentlich war es auch schön.
Was gegessen.
Haben was gegessen, genau. Und nach einer halben Stunde kamen dann auch die Retter, die sich aber selber erstmal in dieser Pfütze festgefahren hatten.
Schön.
Was mich jetzt wieder gefreut hat.
Genau. So. Das passiert auch den Profis. So.
Genau. Und die dann erstmal damit 20 Minuten beschäftigt waren, ihr eigenes Auto wieder daraus zu buxieren und die uns aber dann letztendlich mit einem Seil da durchgezogen haben.
Und dann konnte die Fahrt weitergehen und deine größte Angst, dass man sich festhält, war am Ende gar nicht so groß, weil ihr habt einfach entspannt Pause gemacht.
Genau, wir haben Pause gemacht. Ich wusste auch, wir haben Handyempfang. Ich habe zu Kerstin noch gesagt, ich weiß, also an dieser Wasserpfütze war der auch da, aber nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, lass uns 2 Meter zurückfahren, da war der auf jeden Fall noch besser. Und ich wusste, okay, wir kriegen das alles hin. Wir werden gleich abgeholt.
Es geht immer irgendwie weiter.
Genau, und dann hatten wir auch tatsächlich da noch ein schönes Erlebnis, weil wir kamen in der Lodge an und die haben uns auch alle schon erwartet und haben uns auch alle, also die haben uns gefeiert für unser Auto, was voller Schlamm war. Also wir waren voller Schlamm, meine Schuhe, es war alles voller Schlamm, aber auch dieses Auto, es sah aus, als wäre es in Schlamm gebadet gewesen, gebadet worden, so. Genau, die haben uns alle gefeiert und dann kamen wir da an und haben erstmal ein Getränk bekommen und dann hat sich unser Guide vorgestellt und ich habe unserem Guide irgendwie direkt gesagt, boah, ich habe noch nie ein Nashorn gesehen und ich würde so gerne ein Nashorn sehen. Und dann sagt er, okay, er guckt, was er machen kann. Dann sind wir erstmal aufs Zimmer und dann hörte ich auf einmal, ich denke, wer kommt denn jetzt angerannt? Stand unser Guide, Richard, also kann ich nur sehr empfehlen. Es war wirklich,
liebe Grüße an dieser Stelle. Genau,
es war ein ganz, ganz toller Guide. Stand ganz außer Atem vor der Tür und sagte, ich weiß, wo das Rhino ist, wir müssen los. Und ich gucke Kerstin an, ja, und dann sind wir los. Und wir haben tatsächlich, also das war das erste Mal, dass ich dann einen Rhino gesehen habe. Und das war dann noch das Highlight des Tages.
Wow.
Ja.
Sehr ereignisreicher Tag auf jeden Fall. Also.
Ja.
Aber ich glaube, das fasst generell eure Reise ganz gut zusammen. Also es ist immer große Strecke, große Ereignisse und dann gibt es immer noch so diese schönen kleinen Highlights. Dann lasst uns mal weiter eure Strecke entlang gehen. Nach dem Rhino ging es wohin?
Wir sind dann in den Caprivi-Streifen gefahren vom Etosha aus. Und das ist so ein schmaler Zipfel im Nordosten des Landes. Und heute wird das zum meist die Sambesi-Region genannt. Und bisher hat sich Namibia uns vor allem in roten und rotbraunen und rosafarbenen Farben gezeigt. Und nun gibt es einen kompletten Landschaftswechsel, denn jetzt dominieren die Farben grün und blau. Hier fließen 4 Flüsse zusammen in dieser Region. Es grünt, es blüht und überall glitzert Wasser in der Sonne. Es ist eine komplett andere Landschaft, schon fast ein bisschen tropisch. Es wird auch wärmer dort.
Genau.
Und dieser Streifen, dieser Caprivi-Streifen zieht sich bis Botswana, bis zum Shobe-Nationalpark mit einer ähnlichen Landschaft, wo wir auch waren, den wir also ebenfalls besucht haben. Und hier verändert sich auch die Art der Safari, denn statt Game Drives gibt es jetzt Fahrten im Boot. Also Bootsafaris eigentlich sind hier das Mittel der Wahl, um die schönsten Tierbeobachtungen zu sehen. Es gibt dann jetzt Wassertiere, die es ja vorher nicht gab. Es gibt Krokodile, Hippos, Elefanten, die im Wasser baden, planschen, Elefanten-Crossing, also die dann zu Inseln wechseln.
Also auch wieder was für Tierliebhaber auf
ganz,
jeden
ganz
Fall.
Toll, ja.
Die Tierbeobachtungen werden hier intensiver als im Rest. Ja.
Ah, okay. Also wenn ich gezielt, sage ich mal, das ansteuern möchte, dann wäre der Caprivi-Streifen genau das, wo ich hin muss.
Ganz genau. Und wir haben hier auch eine ganz tolle Unterkunft noch gefunden. Das ist ein privates Hausboot, also wo man alleine mit Partner ist. Also ist nur für 2 Personen ausgelegt. Und man ist alleine auf dem Fluss und das Essen wird morgens und abends gebracht. Und man kann es da selber grillen. Und eine Feuerschale steht auf der Terrasse von dem Hausboot und die Elefanten sind drumherum und alle möglichen anderen Tiere. Man hat einen privaten Guide, der einen für Ausflüge abholt. Das war noch eine sehr schöne Entdeckung, die wir hier gemacht haben.
Es klingt sehr malerisch mit dem Boot dazu und allem. Also ist dann jetzt quasi auch mit aufgenommen bei Tumfulane.
Genau, haben wir direkt aufgenommen.
Sehr gut.
Und mein Highlight hierzu, zu der Region, das ist zwar erst in Botswana gewesen, aber also diese Hippos wirklich in dem Wasser, es war einfach ein Traum, das zu beobachten. Auch wenn man so zum Sonnenaufgang schon losgefahren ist mit dem Boot und man sieht so dann über dem Fluss den Sonnenaufgang und es war überall so nebelig noch, also wunderschön. Und mein Highlight war dann in Botswana nochmal. Da haben wir dann auch so eine Safari abends zum Sonnenuntergang mit dem Boot gemacht und dann waren da auf einmal die Elefanten mitten in diesem Fluss drin und haben dann da die Wasserpflanzen gefressen und sind dann losgeschwommen. Also es war kann man gar nicht in Worte fassen.
Man muss es gesehen haben. Ja. Dann lasst uns noch Victoria Falls mitnehmen. Das müsste noch fehlen, wenn ich alles richtig im Kopf habe.
Da hat unsere Reise geendet. Mhm. Victoria Falls in Simbabwe. Natürlich haben wir hier auch die Wasserfälle besucht. Unter dem lokalen Namen Musi Oatunya bekannt. Übersetzt heißt das, der Rauch, der donnert. Und genauso verhält es sich hier. Besonders bei einem Besuch, wie wir es jetzt hatten, zwischen März und Juni, wenn die Fälle den höchsten Wasserstand haben. Dann fließen bis zu 500 Millionen Liter Wasser in der Minute in Krass. Die Tiefe. Dann ist das eine gigantische weiße Gischtwolke, die man auch schon viele, viele Kilometer vor den Wasserfällen sehen kann. Die Regenbögen schimmern über den Schluchten und wenn man dann diesen Regenwaldpfad benutzt, um die Fälle zu besuchen, kommt Wasser von allen Seiten, von oben, von unten, von links, von rechts, weil der Wind diese Gischt aus der Schlucht halt hochpeitscht. Und war schon oft in Wick Falls, ich habe es aber noch nie mit diesem Wasserstand gesehen. Ich fand es einfach magisch und ja. Unser Fazit dazu wäre klatschnass, aber überglücklich.
Ich höre es schon klicken wieder. Kameramäßig war bestimmt auch wieder einiges dabei.
Ja, aber es war tatsächlich, also das war tatsächlich ein kleines Problem, weil es war schon sehr, sehr nass. Also wir waren auch nachher komplett nass, weil es war wirklich nachher wie so ein Starkregen. Aber bei 30 Grad ist das dann natürlich auch nicht so schlimm. Also ja, es gab viele Fotos mit der Kamera, aber... Da
musst du vorsichtig sein.
Das Handy würde öfter gezückt.
Genau, in dem Fall wurde das Handy öfters benutzt.
Und wir haben hier noch einen Heliflug gemacht, von dem ich auch vorher sagen möchte, als ich das hier in Deutschland vor unserem Abflug vorgeschlagen habe, hat Anja gesagt, auf gar keinen Fall. Das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Damit brauchst du mir gar nicht zu kommen. Ich habe dann am Ende der Reise noch mal ganz vorsichtig gesagt, ich würde den jetzt gerne machen bei dem hohen Wasserstand, wie es mit ihr aussehen würde. Daraufhin hat sie auch erst mal gesagt, nein, das habe ich dir gesagt.
Das machen
dann habe ich gedacht, okay, ich mache das morgen fest. Du kannst ja noch mal drüber nachdenken.
Ja, dann habe ich drüber nachgedacht und am nächsten Tag dachte ich, nee, also ich verpasse hier was, wenn ich das nicht tue. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mache mit. Und es war, ich saß vorher noch nie in einem Heli, also es war schon, es war schon komisch. Und ich hatte aber tatsächlich Glück, wirklich Glück. Da ich die Kleinste war, haben sie mich nach vorne gesetzt. Es war zwar dann auch, also ich habe so ein bisschen Höhenangst und unter mir der Boden war so Glas unter meinen Füßen und ich dachte mir, okay, gut. Aber der Pilot hat mir immer gezeigt, es ist alles gut, es ist alles fein und dann konnte ich das auch genießen und es war wirklich ein Traum.
Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt unsere Kunden losschicken, können wir nicht jeden Kerstin mit an die Hand schicken. Also du würdest jedes Mal mitkommen, glaube ich, außer Frage. Aber wir können.
Ich kann es auch nur empfehlen.
Aber wir können dich nicht immer mit an die Hand geben. Aber lass uns mal so auf das Thema Planung mit Umfulana gucken. Weil ich meine, ihr habt den einen Guide, den ihr wahrscheinlich jetzt auch, Richard, der wird jetzt groß und berühmt, weil er mal eben so schnell einen Rhino klar gemacht hat. Wie würden wir da die Planung angehen?
Nun, bei Namibia ist es auf jeden Fall sinnvoll, durchaus ein Jahr im Voraus zu planen. Also es gibt nur begrenzte Kapazitäten, die Unterkünfte sind klein, die haben oft nur 5, 6 Zimmer und das ist auch Gott sei Dank ja nicht das ganze Land flächendeckend mit Unterkünften übersät. Aber das zu empfehlen ist auf jeden Fall eine Planung, wenn es geht, ein Jahr im Voraus.
Und dann eher aber auch kleinere Route auf trotzdem einen längeren Zeitraum, weil ihr habt natürlich jetzt sehr viel kompakt zusammengemacht und das ist immer schlechter umzusetzen.
Ja, wie wir jetzt jede Nacht woanders schlafen, das würde ich den Kunden natürlich gar nicht empfehlen, sondern auch ankommen und mindestens 2 Wochen mitbringen. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich von Vorteil.
Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn es jetzt 3 Sachen gäbe, die ich unbedingt mit nach Namibia nehmen muss. Ich weiß nicht, ob das Mückenwurfzelt zählt, aber tendenziell. Welche 3 Sachen würdest du denn jetzt mitnehmen, Anja?
Das wäre tatsächlich meine erste Wahl, obwohl ich es nur einmal gebraucht habe. Das Moskito-Wurfzelt, ja. Die Kamera und eine Powerbank.
Und bei dir, Kerstin?
Begeisterungsfreude für fremde Länder. Respekt für Mensch und Tier und ein Lächeln im Gesicht.
Da ist der Koffer völlig leer. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank euch beiden für euren Einblick in diese tolle Reise und ich freue mich, wenn ihr wieder zusammen auf Reisen wart, weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Danke dir.
Tschüss.
Und jetzt seid ihr bereit für euer eigenes Abenteuer? Umfulana ist euer Spezialist für maßgeschneiderte Rundreisen. Hier gibt's keine Reisen aus dem Katalog und keine Gruppenreisen. Stattdessen entdeckt ihr die Welt, ganz individuell als Selbstfahrer oder mit privatem Guide. Erfahrene ExpertInnen übernehmen Planung,
Buchung und kümmern sich um die perfekte Route bis ins kleinste Detail. So bekommt ihr alle Leistungen bequem aus einer Hand. Lasst euch auf umfulana.de inspirieren oder vereinbart direkt eine kostenfreie persönliche Beratung. Das Team von Umfulana freut sich auf euch.